Ja, liebe Geschwister in Adelberg, liebe Geschwister im Online-Meeting und liebe Geschwister und Freunde in Aalen, ich möchte euch ganz, ganz herzlich begrüßen im Namen unseres wunderbaren Herrn und Heilandes heute Morgen zur Verkündigung von Gottes Wort. Und zwar möchte ich heute die Predigtreihe über das Priestertum, den Priesterdienst, die wir letztes Jahr begonnen hatten, zum Abschluss bringen. Wir hatten uns ja ausführlich beschäftigt mit dem dritten Mosebuch, Kapitel 8, bis Kapitel 10, die Verse 1 bis 3. Hatten uns dann im November des vergangenen Jahres mit einer besonderen Segnung beschäftigt, die mit dem Heil, mit der Errettung in der jetzigen Heilsepoche in Verbindung steht. Dass nämlich jeder, der errettet wird, in der gegenwärtigen Gnadenzeit ein Priester Gottes ist, dass Gott in seiner Gnade auf der Grundlage des Werkes des Herrn Jesus, seines Todes am Kreuz von Golgatha, seiner Auferstehung uns zu Priestern Gottes gemacht hat, in diese Stellung uns hineinversetzt hat und uns zum Priestertum berufen hat. Das heißt, jedes wahre Kind Gottes hat das Recht und auch die Fähigkeit, vor Gott zu treten, hat freien Zugang zu Gott, das Recht und die Fähigkeit, Gott zu nahen, in seiner Gegenwart zu stehen, um Gott zu dienen. Und ich möchte immer wieder betonen, uns auch bewusst machen, auch mir selber bewusst machen, was für ein großartiges und gewaltiges Vorrecht es ist. Ein Vorrecht, das der Mensch durch den Sündenfall verloren hat. Und ein Vorrecht, das im Alten Bund, im Sinai-Bund, unter dem mosaischen Gesetz, durch das Versagen des Volkes nur auf eine Familie, durch Geburtsrecht, dem Haus Aaron zugestanden hat. Aber durch Gottes Gnade jetzt für jedes Kind Gottes gelten darf. Und ich möchte dazu auch noch eine Anmerkung machen. Es war ja Anfang Januar so, dass der ehemalige Papst Ratzinger gestorben ist. Und es war schockierend zu sehen, wie gerade auch im evangelikalen Bereich sich viele mit Lobeshymnen überschlagen haben. Und man hat oft so den Eindruck, ja, gibt es überhaupt noch einen Unterschied zwischen protestantisch und der katholischen Kirche? Und häufig wird es nur reduziert auf Maria. Maria sei noch der einzige Unterschied, der zur katholischen Kirche bestehen würde. Aber wenn wir uns einmal bewusst machen, die Lehre der katholischen Kirche ist ja, dass eine extra Klasse von Priestern eingeführt wird. Und ich habe bei William Kelly in seinem Kommentar oder in seiner Abhandlung über das dritte Mosebuch, wo er sich ausführlich mit dem Priestertum beschäftigt, folgende deutliche Worte gefunden. Außer Christus, dem Hohepriester, der allein für uns wirksam ist, erkennt die Schrift kein Priestertum außer dem aller Christen an. Eine priesterliche Klasse für uns zu behaupten, bedeutet zu leugnen, dass wir unsere geistlichen Opfer Gott darbringen können. Dies heißt in der Tat, die eigentliche und offenbarte Wirkung des Opfers Christi auszulöschen. Es bedeutet daher, das Evangelium auszulöschen und das Judentum wiederherzustellen. Es ist nicht nur eine abergläubische Lüge, sondern ein Widerspruch zum Glauben, der ein für alle Mal seit der Erlösung überliefert wurde. Ein anderer Bibellehrer hat so ausgedrückt, es ist das Bemühen, das wieder aufzurichten, was Gott zur Seite gelegt hat, und das wieder zu fördern, was Christus beendet hat. Und es muss uns ganz deutlich sein, es ist mitnichten nicht nur die Marienfrömmigkeit, die uns unterscheidet und warum wir die römisch-katholische Kirche in ihrer Lehre und ihrer Praxis ablehnen und uns von ihr absondern müssen, sondern es ist, weil sie in ihrer Lehre und in ihrer Praxis gerade gegen das Evangelium und gegen das Werk des Herrn Jesus gerichtet ist. Und eine Sache, wo das sehr klar zum Ausdruck kommt, das ist eben diese Sache, dass man den Gläubigen das Priestertum wegnimmt und eine extra Klasse von Priestern, die in einer besonderen Form ausgebildet, wieder in einer besonderen Form geweiht und damit befähigt und berechtigt werden müssen durch Menschen, indem er eine solche Klasse wiederum einführt. Das ist die eine Seite. Ein anderer Satz, der mir begegnet ist, der mich auch zum Nachdenken gebracht hat, ist folgender. Leider führen viele Christen nur ein mittelmäßiges Christenleben. Sie sind zwar bekehrt, aber sie sind sich kaum bewusst, was für hohe Vorrechte sie haben und ausüben könnten. Und ich denke, diesem Vorwurf müssen wir uns stellen, trifft dieser Vorwurf auf uns zu. Wie oft vergessen wir oder wissen es nicht oder sind uns überhaupt nicht bewusst, welcher Reichtum der Gnade mit dem Heil verbunden ist, das der Jesus am Kreuz von Golgatha erworben hat. In was für eine Stellung wir hineingesetzt sind. Und die zweite Frage ist dann, lebe ich entsprechend meiner Stellung, meiner Berufung? Und für heute möchte ich ganz konkret die Frage stellen, übe ich den gottgemäßen Priesterdienst aus? Gott hat uns zu Priestern gemacht. Und wir möchten heute der Frage nachgehen, uns mit der praktischen Seite beschäftigen, wie sieht es jetzt ganz konkret aus? Was heißt es, Priesterdienst dann ganz konkret auszuüben? Und dazu möchte ich mit euch einige Stellen anschauen. Schlagen wir bitte als erstes aus dem 1. Petrusbrief Kapitel 2 auf. Und da möchte ich uns lesen die Verse 3 bis 8. 1. Petrusbrief Kapitel 2, die Verse 3 bis 8. Wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr gütig ist, zu welchem kommend, als zu einem lebendigen Stein, von Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt, kostbar, werdet auch ihr selbst als lebendige Steine aufgebaut, ein geistliches Haus zu einer heiligen Priesterschaft, um darzubringen geistliche Schlachtopfer. Gott wohlangenehm durch Jesus Christus. Denn es ist in der Schrift enthalten, sieh, ich lege in Zion einen Eckstein, einen auserwählten, kostbaren, und wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Euch nun, den Glaubenden, ist die Kostbarkeit, den Ungläubigen aber, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden und ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses, die sich, da sie nicht gehorsam sind, an dem Wort stoßen, wozu sie auch gesetzt worden sind. Und hier in diesen Versen, in Vers 5, redet Petrus von dieser heiligen Priesterschaft. Und er sagt auch, was das praktisch bedeutet, wie der Priesterdienst praktisch vollzogen wird, nämlich durch das Darbringen geistlicher Schlachtopfer. Zunächst einmal der Zusammenhang. Dieser Abschnitt gedanklich beginnt in Kapitel 1, Vers 22. Und wir haben ja zu Beginn schon ein Lied gesungen, wo wir das wunderbare Wort Gottes, seine Wirksamkeit und das, was wir durch dieses Wort empfangen und was dieses Wort im Leben eines Gläubigen wirkt, besungen haben. Und das passt sehr gut zu dem, was Petrus ab Kapitel 1, Vers 22 beschreibt. Er sagt, wir werden wiedergeboren durch das lebendige, bleibende Wort Gottes. Dann zeigt uns auf, dass das Wort aber auch unsere Nahrung ist als Gläubige. Es ist unsere Speise, unsere Nahrung und es bewirkt, dass wir oder bewirkt Wachstum. Und so zeigt uns ein wichtiger Grundsatz auf: Das Verlangen nach der Speise des Wortes Gottes ist der Beweis für die Gesundheit, für die Lebenskraft eines Babys. Und so zeigt sich auch geistliche Gesundheit und geistliches Leben durch die Sehnsucht, durch das Verlangen, durch einen Hunger nach der geistigen Speise des Wortes Gottes. Deshalb sollten wir immer achtsam sein, wenn wir diesen Hunger, dieses Verlangen nach Gottes Leben, nach Gottes Wort in unserem Leben nicht mehr haben. Das ist oft ein Alarmzeichen, dass geistlich bei uns etwas nicht stimmt. Und dann nennt uns Petrus in Vers 3 eine wichtige Voraussetzung, sozusagen mit die Grundlage für die praktische Ausübung des Priestertums. Wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr gütig ist. Er führt einen Bedingungssatz an. Es geht aber hier nicht um eine Bedingung, die Zweifel ausdrücken soll. Eine Bedingung, die nicht erfüllt ist, sondern er spricht von einer wahren Aussage. Er möchte zum Ausdruck bringen, dass das, was hier steht, ist erfüllt. Man könnte es sinngemäß so übersetzen: Ihr habt ja geschmeckt, dass der Herr gütig ist. Er spricht über eine Erfahrung des Gläubigen, die er mit dem Wort Gottes macht und was das Wort Gottes bei ihm bewirkt. Durch das Wort Gottes schmecken wir, dass der Herr gütig ist. Und dann führt er weiter aus, was ein weltliches Sprichwort so ausdrückt: Mit dem Essen kommt der Hunger oder kommt der Appetit. Wir schmecken im Wort Gottes, wie der Herr ist. Wir erfahren das. Und das setzt ein weiteres Verlangen, das bewirkt eine weitere Sehnsucht nach dem Herrn. Dass wir mehr von ihm schmecken wollen. Mehr von seiner Güte durch das Wort Gottes erfahren wollen. Das Wort Güte oder Schlachter und Menge übersetzen es mit freundlich. Das meint einfach sein Gutsein. Gottes wohlgesonnen sein. Gutes zu tun, zu segnen, seine Zuwendung in Gnade, seine treue Liebe. Manchmal hilft es uns ja auch, Dinge zu verstehen, wenn wir uns überlegen, was ist das Gegenteil. Und das Gegenteil von dem, dass Gott Güte ist, dass Gott freundlich ist, finden wir zum Beispiel in Matthäus 25 in diesem Gleichnis von den empfangenen Talenten, wo es einen Knecht gibt, der das empfangene Talent ja in der Erde vergräbt. Und als er dann zur Verantwortung gezogen wird, dann antwortet er ja auf die Frage, warum er das getan hat, folgendes: Herr, ich kannte dich, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät, und du sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Und das wäre genau das Gegenteil: ein harter Mann, der Dinge einfordert, die letztendlich irgendwo ungerecht sind. Das steht im Gegensatz zu Gottes Güte. Zu diesem Vers 3 noch eine interessante Bemerkung. Und zwar, Petrus zitiert ja hier Psalm 34, in der Elberfelder ist es Vers 9, in manchen Bibelübersetzungen Vers 8. Und dieser Vers oder dieses Zitat ist interessant auch von der Lehre über Christus. Im Psalm 34, da heißt es: Der Herr, Jahwe, der Ewige, das, was die Zeugen Jehovas mit Jehova übersetzen, ist freundlich oder ist voller Güte. Und unter der Inspiration des Heiligen Geistes wendet Petrus das jetzt auf den Herrn Jesus an und bezieht es auf den Herrn Jesus. Das heißt, wir haben hier eine klare Stelle, aus der wir erkennen können, wo Jehova, wo Jahwe, wo der Ewige mit dem Herrn Jesus gleichgesetzt wird. Und dass der Herr Jesus an vielen Stellen dieser Ewige, dieser Herr, dieser Ich Bin, der Ich Bin ist. Also falls ihr jemals mit Zeugen Jehovas zu tun habt, wäre das eine Stelle, die ihr anführen könntet. Aber was löst nun dieses Schmecken aus? Es heißt dann als nächstes, zu welchem kommend als zu einem lebendigen Stein? Dieses Schmecken, dass der Herr gütig ist, diese zunehmende Sehnsucht durch die Beschäftigung des Wortes Gottes, durch die Beschäftigung mit dem Herrn, führt dazu, dass wir zu ihm kommen. Und hier ist jetzt nicht gemeint das grundsätzliche Kommen, das am Anfang des Glaubenslebens steht, dass jemand errettet wird, das, was man so landläufig als Bekehrung bezeichnet, sondern hier wird gesagt, dass solche, die bereits errettet sind, solche, die bereits von Neuem geboren sind, dass die durch dieses Schmecken beständig zu dem Herrn kommen. Es meint hier ein beständiges, ein sich wiederholtes, ein dauerhaftes Kommen. Und dieses Kommen steht für zwei Dinge. Es steht für Gemeinschaft, das beständige sich abhängig machen von dem, der die Quelle alles Guten ist, die Quelle alles Segens. Und es bedeutet auch, beständig vor sein Angesicht zu treten. Und dann wird der Herr Jesus hier in Vers 4 bezeichnet als der lebendige Stein. Und das ist ja eigentlich ein Paradoxon. Denn ein Stein hat kein Leben. Ein Stein ist letztendlich tote Materie. Aber hier wird gesagt, der Herr Jesus, er ist der lebendige Stein. Und da benutzt Petrus ein Bild aus dem Alten Testament, das sich wie ein roter Faden durch die Bibel hindurchzieht. Dass nämlich durch das ganze Alte Testament hindurch der kommende Messias, der verheißene Retter, immer wieder als Stein angekündigt wird. Ich möchte euch eine Stelle zeigen, die vielleicht nicht so bekannt ist. Und zwar in 1. Mose Kapitel 49, in diesem Segen Jakobs über seine Söhne. Und da spricht er über Josef folgenden Segen aus, was am Ende der Tage sein wird. 1. Mose 49, Vers 24. Da heißt es von Josef: Aber sein Bogen bleibt fest und gelenkig sind die Arme seiner Hände, durch die Hände des mächtigen Jakobs, von dort ist der Hirte der Stein Israels. Also hier wird letztendlich Jakob verheißen, dem Stamm Jakob, dass er am Ende der Tage, selbst unter der größten Bedrohung, er wird bestehen bleiben, er wird nicht ausgelöscht werden. Warum? Weil es einen mächtigen Jakob gibt und dieser Mächtige ist der Hirte und der Steins Israels, der kommende Messias. Und der Herr Jesus ist ein lebendiger Stein, nämlich in der Kraft des Lebens, die sich in seiner Auferstehung erwiesen hat. Deswegen wird er genannt, der lebendige Stein, denn er ist durch den Tod hindurchgegangen und hat Leben und Unverweslichkeit ans Licht gebracht. Und dann das Interessante, in Vers 5 kommt dann Petrus auf die Erlösten zu sprechen. Und was sagt er über sie? Werdet auch ihr selbst als lebendige Steine aufgebaut. Wir haben den lebendigen Stein, den Herrn Jesus. Und jetzt ist hier von lebendigen Steinen die Rede. Das heißt, durch den Anteil, durch den Glauben, bekommen die Erlösten Anteil an seinem Leben und werden deshalb zu lebendigen Steinen. Und mit diesen lebendigen Steinen baut der Herr jetzt sein geistliches Haus, seinen geistlichen Tempel, in dem er selbst in Verbindung mit seinem Tod, seiner Auferstehung und seinem Leben die Grundlage, das Fundament ist. Und es ist interessant, wenn wir einmal die Aussagen zusammenfassen, die die Bibel in Bezug auf dieses geistliche Haus macht. 1. Petrus 2, Vers 5 zeigt uns, wir selbst sind dieses Haus. 1. Korinther 3 Oder auch 1. Korinther 14 zeigen uns, wir arbeiten an diesem Haus. Und 1. Petrus 2, Vers 5 zeigt uns, wir dienen in diesem Haus. Und Petrus hebt hier einen Aspekt eben vor, den der heiligen Priesterschaft, um darzubringen geistliche Schlachtopfer. Dieser Ausdruck geistliche Schlachtopfer macht zunächst einmal einen Gegensatz zu den Opfern im Alten Bund. Im Alten Bund waren es zunächst einmal materielle Opfer. Tiere, die als Brand, als Dankopfer dargebracht werden, oder Mehl und Öl als Speisopfer oder Wein als Trankopfer. Und ich nehme mal an, weder hier in Adelberg noch in Ahlen ist heute Morgen irgendjemand mit einem Kuchen oder mit einem Schaf oder mit einer Ziege gekommen, um Gott seine Verehrung, seine Dankbarkeit, seine Anbetung darzubringen, weil wir geistliche Schlachtopfer haben. Und wenn wir in das Neue Testament hineinschauen, dann werden uns vier geistliche Schlachtopfer heute Morgen etwas näher eingehen. Das erste ist Römer 12, Vers 1. Wir geben unser Leben. Dann Hebräer 13, Vers 15. Die Anbetung. Hebräer 13, Vers 16. Hat jemand so überschrieben, unser Geldbeutel und unsere guten Werke. Und wir können auch noch Römer 15, Vers 16 mit dazu nehmen, wo Paulus seine Evangelisations- und Missionsarbeit unter dem Gesichtspunkt priesterlichen Dienstes darstellt. Aber als erstes wollen wir uns anschauen, Römer 12, Vers 1. Bitte schlagt das mit mir zusammen auf. Das ist das erste geistliche Schlachtopfer, mit dem wir uns heute Morgen beschäftigen wollen. Da schreibt Paulus, ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Ermahnungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Schlachtopfer, was euer vernünftiger Dienst ist. Hier ist interessant der Rahmen. Ich ermahne euch nun durch die Erbarmungen Gottes. Und das ist unser vernünftiger Gottesdienst. Das heißt, Paulus zieht eine Schlussfolgerung aus dem, was er in den Kapiteln 1 bis 11 geschrieben hat. Und auch im Römerbrief finden wir das, was wir in vielen Paulusbriefen finden, dass Paulus seine Briefe oft in zwei Teilen angeordnet hat. Wir haben den lehrmäßigen Teil, und das ist auch beim Römerbrief so, das sind die Kapitel 1 bis 11. Und aus dem, was die Lehre ist, folgen dann die praktischen Schlussfolgerungen, folgt dann die Praxis, folgt dann unser Wandel. Und genauso geht auch Paulus hier im Römerbrief vor. Er zeigt uns auf, unser Wandel, unsere Praxis gegenüber Gott, in der Gemeinde, unser Verhalten, unser Wandel gegenüber unseren Mitgeschwistern, dann in der Gesellschaft, gegenüber unseren Mitmenschen, gegenüber einer feindlichen Welt, aber auch gegenüber der Regierung oder der Obrigkeit. Und das zeigt uns einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Christliche Praxis muss immer sich auf die christliche Lehre gründen. Es gibt ja viele, die schreien immer, ich will Praxis, Lehre brauche ich nicht. Aber das ist nicht, wie Gottes Gedanken sind. Sondern Gottes Wort ordnet es immer so an, zuerst die Lehre, zuerst unsere Stellung, zuerst unsere Berufung und dann die Praxis, die dann nämlich aus der Stellung und aus der Berufung folgen soll. Und Paulus schreibt jetzt hier, ich ermahne euch durch die Erbarmungen Gottes. Und es gibt dem Ganzen eine besondere Dringlichkeit. Er verleiht dem Ganzen Nachdruck. Es ist eine Bitte, die mit größter Ernsthaftigkeit vorgetragen wird. Und er fordert die Gläubigen dazu auf, sich Gott ganz hinzugeben. Aber entscheidend ist, was motiviert uns dazu? Was bringt uns dazu, uns Gott ganz hinzugeben? Und hier sagt Paulus, es sind die Erbarmungen Gottes. Und es ist genau das, was Paulus in den ersten 11 Kapiteln des Römerbriefes beschrieben hat. Es ist ja so, das Bild, das man verwenden kann, um die ersten 11 Kapitel zu illustrieren, ist ja, wir als Menschen auf der Anklagebank im Gerichtssaal Gottes. Es wird ausführlich unsere Schuld dargelegt. Es wird ausführlich nachgewiesen, dass jeder Mensch ein Sünder ist. Dass wir durch Gottlosigkeit geprägt sind. Dass wir Feinde Gottes sind. Dass es keine Verteidigung, keine Ausrede, keine mildernden Umstände gibt. Sondern dass wir völlig zu Recht unter Gottes Zorn stehen. Und dieser Gerichtsprozess letztendlich nur einen einzigen Ausgang, nur ein einziges Urteil zulassen kann, nämlich schuldig. Schuldig, um auf ewig verdammt zu werden. Aber dann verkündigt der Richter das Urteil. Und das Urteil lautet, keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Die an das Erlösungswerk des Herrn Jesus Christus glauben, die sich an den Sohn und das, was er getan hat in seinem Tod und in seiner Auferstehung klammern, die dürfen den Gerichtssaal als Gerechtfertigte verlassen. Sie können jubeln, weil an einem anderen das Urteil, die Strafe, das Gericht, das eigentlich an uns verzogen hätte werden sollen und das wir verdient haben, das wurde an einem anderen vollzogen. Der höchste Richter hat seinen eigenen Sohn nicht verschont. Aber das Wunderbare ist, er hat nicht nur die Strafe abgewendet. Wir sind nicht nur freigemacht von der Strafe und dem Vollzug der Strafe, sondern wir sind auch freigemacht von der Macht der Sünde. Jetzt ist ein neues Leben möglich. Freigemacht von der Macht der Sünde, können wir jetzt Gott dienen, für Gott leben und wir haben eine neue Hoffnung, statt ewiger Verdammnis, jetzt ewige Herrlichkeit. Aber wir bewundern nicht nur das Erlösungswerk Gottes für den Einzelnen, sondern wir bewundern auch Gottes Gedanken, seine Pläne in der Heilsgeschichte mit Israel, seine Verheißungen trotz allem Versagen, trotz aller Bosheit der Menschheit, wie Gott seine Verheißungen erfüllt. Sein Wort, sein Ratschluss besteht und sich erfüllt. Wir bewundern seine Güte und seine Strenge. Und Paulus sagt jetzt, wenn wir darüber nachdenken, wenn wir uns das bewusst machen, dann gibt es nur eine einzige vernünftige, dem Ganzen entsprechende Schlussfolgerung, nämlich unsere Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Schlachtopfer. Und das ist der Ausdruck von völliger Hingabe. Paulus verwendet hier den Ausdruck Leiber einmal als eine Parallele zu den Tieropfern im Alten Testament, wo letztendlich die Leiber von Tieren auf dem Altar hingegeben wurden, auf dem Altar verbrannt wurden. Paulus hat hier insbesondere das Brandopfer im Blick. Und beim Brandopfer war ja die Besonderheit, dass das, was auf den Altar gelegt wurde, völlig vom Feuer verzehrt wurde und völlig im Rauch zu Gott aufstieg. Als Zeichen der völligen Weihe und Hingabe. Und so sagt Paulus jetzt, gebt auch ihr eure Leiber hin als ein Brandopfer für Gott. Legt eure Leiber, und mit den Leibern ist auch verbunden, dass unser Wille, unsere Gedanken, unsere Wünsche ihre sichtbare Verwirklichung, ihren sichtbaren Ausdruck durch unsere Leiber, durch unsere Glieder, durch unsere Hände, unsere Beine, unsere Augen, unsere Mund und so weiter finden. Und so steht der Leib letztendlich auch hier für das ganze Leben. Paulus will sozusagen hier deutlich machen, geb dich hin mit allem, was du hast und was du bist. Sozusagen mit Haut und Haaren. Leg dich Gott auf den Altar. Lass dich ganz für Gott verbrennen. Geb dich Gott ganz hin. Die Frage ist, wenn wir über das Heil nachdenken, wenn wir über die Errettung, über die Gnade nachdenken, was für Schlüsse ziehen wir dann? Was bewirkt es bei uns? Zu was bewegt uns dieses Nachdenken? Und Paulus zeigt hier klar auf, es geht nicht um einzelne religiöse Handlungen. Es geht auch nicht um einzelne religiöse Zeremonien. Da mal was zu geben, dort mal einen Gottesdienst zu besuchen oder da sich vielleicht mal mit dem Herrn und seinem Wort zu beschäftigen. Sondern es geht um eine völlige Hingabe. Das ist letztendlich die einzige vernünftige, die einzige zulässige Antwort auf das große Heil, auf das große Erlösungswerk, das Gott durch seinen Sohn in seiner Gnade gewirkt hat. Aber was auch ganz wichtig ist, jede Religion kennt eine Form von Hingabe. Der Islam fordert Hingabe. Im Buddhismus gibt es Hingabe. Denken wir zum Beispiel an die Klöster und so weiter und so fort. Aber was ist der große Unterschied hier in dieser Gott wohlgefälligen, Gott annehmbaren Hingabe? Der Unterschied ist der, in jeder Religion geben sich die Menschen hin, um von Gott etwas zu bekommen. Um von Gott sich irgendetwas zu erwerben. Aber hier geht es nicht um eine Hingabe, die etwas erwerben will, die sich das Heil verdienen möchte, die sich Gottes Segen erlangen möchte, sondern diese Hingabe ist die Antwort auf die erfahrene Gnade Gottes. Sie ist die Antwort auf das, dass Gott alles bereits schon getan hat. Dass er in seinem Sohn bereits alles vollbrachte. Und das ist das, was uns bewegt, was uns dazu antreibt, uns diesem Gott ganz hinzugeben. Die neue Genfer Übersetzung, nicht, dass ich sie jetzt empfehlen möchte, weil ich sie zitiere, aber sie hat diesen Vers sinngemäß sehr gut übersetzt. Und das möchte ich euch kurz vorlesen, wie sie sagt. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Der schwedische Bibelausleger Nygren, der hat diese Stelle folgendermaßen kommentiert und ich denke, das ist schon ein wichtiger Gedanke. Eine Lehre, ein Evangelium, das keine Bedeutung für das Leben und das Verhalten des Menschen hat, ist kein echtes Evangelium. Und Leben und Verhalten, die nicht auf dem beruhen, was uns im Evangelium begegnet, sind kein christliches Leben und kein christliches Verhalten. In einem lebendigen Christentum sind Glaube und Verhalten untrennbar miteinander verbunden. Und Benedikt Peters schreibt zu dieser Stelle Folgendes: Das muss immer der Ausgangspunkt sein. Wir müssen stets bei Gott beginnen und bei dem, was er getan hat. Beginnen wir bei uns selbst, fallen wir wieder unter das Prinzip des Gesetzes. Und so ist diese Stelle letztendlich der Ausgangspunkt allen Priestertums, allen priesterlichen Dienstes. Römer 12 muss am Anfang stehen. Und erst dann können wir Gott wahrhaft anbeten. Erst dann können wir unserem Nächsten wirklich priesterlich dienen. Interessant, das hat auch Calvin in seinem Kommentar zu Römer 12 sehr schön ausgedrückt. Er schreibt, unter den geistlichen Opfern steht an erster Stelle die allgemeine Darbringung unser Selbst, von welcher Paulus in Römer 12, Vers 1 schreibt. Denn wir können dem Herrn nichts darbringen, als bis wir uns selbst ihm zum Opfer gegeben haben. Und das bringt uns zur zweiten Stelle, die wir noch anschauen wollen, über den priesterlichen Dienst, nämlich im Hebräerbrief, Kapitel 13, Vers 15, und ich lese auch Vers 16 mit dazu. Da schreibt der Schreiber des Hebräerbriefes Folgendes: Durch ihn nun lasst uns Gott stets ein Opfer des Lobes darbringen, das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Das Wohltun aber und Mitteilen vergesst nicht, denn an solchen Opfern hat Gott Wohlgefallen. Was der Schreiber des Hebräerbriefes voranstellt, ist durch ihn nun. Und damit meint er den Herrn Jesus. Und er will damit sagen, alles, was wir im Blick auf Gott tun, ist nur durch den Herrn Jesus möglich. Durch sein Werk, Hebräer 10, Vers 19, weil wir durch seinen Tod freien Zugang zu Gott haben, durch den Vorhang hindurch ins Heiligtum eintreten dürfen. Aber der Hebräerbrief zeigt uns ja gerade auch auf, es ist nicht nur durch sein Werk, sondern auch durch seinen Dienst, den er jetzt als Hohepriester im Himmel verrichtet. Und jetzt lasst einmal euren Finger in Hebräer 13 und wir gehen nochmal zu 1. Petrus Kapitel 2, weil wir da den gleichen Gedankengang finden. Wir werden jetzt immer bis zwischen diesen zweiten Briefen hin und her pendeln. Ich lese nochmal 1. Petrus 2, Vers 5. Werdet auch ihr selbst als lebendige Steine aufgebaut, ein geistliches Haus zu einer heiligen Priesterschaft, um darzubringen geistliche Schlachtopfer, Gott wohlangenehm durch Jesus Christus. Also es ist unsere Verantwortung, es ist unsere Aufgabe als Priester Gottes, geistliche Schlachtopfer darzubringen. Und jetzt sagt der Schreiber des Hebräerbriefes, durch ihn. Und Petrus sagt uns, sie sind Gott wohlangenehm durch Jesus Christus. Das heißt, all das, was wir tun, das hat seinen Wert nicht aus uns heraus. Zum Beispiel in der Anbetung, es sind nicht unsere vortrefflichen Worte. Nicht, dass sich jemand so klug ausdrücken könnte und so herrliche Worte verwendet, um Gott anzubeten. Sondern alles, was wir Gott darbringen, hat seinen Wert, seine Vortrefflichkeit allein durch die Person des Herrn Jesus. Im Alten Testament war es ja so, dass der Hohepriester zu den Opfern das Räucherwerk darbrachte. Und dieses Räucherwerk ist der Herr Jesus in seiner Vortrefflichkeit. Und Petrus legt ja in diesem Abschnitt in Kapitel 2 sehr großen Wert darauf, das zu beschreiben. Schaut nochmal Vers 4 in Kapitel 2 an. Er ist bei Gott auserwählt kostbar. Und in diesen zwei Begriffen spiegelt sich das ganze Wohlgefallen, das ganze Wohlwollen, das Gott in Bezug auf seinen Sohn hat, wieder. Und dieses Wohlwollen und das, was der Herr Jesus für den Vater bedeutet, was der Herr Jesus für Gott bedeutet, Das ist es, was unsere geistlichen Schlachtopfer für Gott wohlannehmlich macht. Gerade wenn es um die Anbetung geht, darf das nicht auch eine Ermutigung sein für Brüder, die sich vielleicht nicht trauen, die vielleicht sagen, ja, ich halte mich zurück, öffentlich anzubeten, weil ich kann es nicht in die richtigen Worte fassen. Aber noch einmal, das, was es für Gott angenehm macht, das ist sein Sohn. Gehen wir zurück in den Hebräerbrief. Dann sagt der Schreiber des Hebräerbriefes uns auch, wann wir das tun sollen. Zu welchem Zeitpunkt. Er schreibt hier, lasst uns nun, und die Elberfelder hier hat stets. Und es meint so viel wie fortwährend, wie beständig. Immer. Das heißt nicht nur in den Zusammenkünften, nicht nur Sonntagmorgens oder bei besonders freudigen Anlässen oder wenn die Umstände uns günstig zugeneigt sind, sondern wir haben stets Grund, Gott zu loben, stets Grund, Gott anzubeten. Und was sollen wir tun? Wir sollen Opfer des Lobes darbringen und dann wird es näher erklärt, sind diese Opfer des Lobes? Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Zunächst einmal der Ausdruck Opfer des Lobes bedeutet eigentlich wörtlich übersetzt Schlachtopfer des Lobes. Und dieser Ausdruck steht wörtlich in 3. Mose, Kapitel 7, Vers 12, in der griechischen Übersetzung des Alten Testamentes in der Septuaginta. Und dann wird es näher erklärt, es ist die Frucht der Lippen. Das heißt, das, was unsere Lippen hervorbringen. In dem, was unsere Lippen hervorbringen, darin besteht dieses Opfer des Lobes. Und dieser Ausdruck entlehnt Petrus aus dem Alten Testament, aus dem Propheten Hosea. Ich möchte kurz diese Stelle aufschlagen. In der Elberfelder Übersetzung ist es im Propheten Hosea, Kapitel 14, Vers 3. Da heißt es, nehmt Worte mit euch und kehrt um zu dem Herrn, sprecht zu ihm, vergib alle Ungerechtigkeit und nimm an, was gut ist, dass wir die Frucht unserer Lippen als Schlachtopfer darbringen. Wobei das Interessante ist, das steht so im hebräischen Text nicht da. Das ist die griechische Übersetzung mit dieser Frucht der Lippen. Im Hebräischen steht hier eigentlich wörtlich, damit wir dir die Farren, also die jungen Stiere unserer Lippen erstatten. Und weil das Wort Frucht und Stier im Griechischen sich sehr ähnlich anhört und sich nur um einen Buchstaben unterscheidet, haben deswegen die Schreiber, die Übersetzer des Alten Testamentes in die griechische Sprache dann das Wort Stier, das Wort Farren umgeändert in das Wort Frucht. Aber jetzt versucht einmal zu verstehen, welches Bild hier der Geist Gottes im Alten Testament verwendet. Quasi aus unseren Lippen heraus kommen sozusagen lauter junge Stiere, die Gott als Opfer dargebracht werden sollte. Und das ist die Frucht der Lippen. Und dann heißt es noch im Hebräerbrief, wird es noch einmal näher erläutert, die seinen Namen bekennen. Der Name steht ja für die Person, für das Wesen, den Charakter einer Person. Und der Ausdruck bekennen, das bedeutet, das Gleiche sagen wie jemand anderes, mit jemandem übereinstimmen. Das heißt, die seinen Namen bekennen, das bedeutet, dass wir über Gott, über den Herrn Jesus, das Gleiche sagen wie das, was Gott in seinem Wort über sich selbst geoffenbart hat. Und das ist das Wesen wahrer Anbetung. in dem der Erlöste sozusagen mit einstimmt, indem er das gegenüber Gott zum Ausdruck bringt, was Gott über sich selber, was Gott über seinen Sohn geoffenbart hat und was Gott und der Sohn damit für ihn selber bedeuten. Und es ist interessant, das Alte Testament kennt Opfer nicht nur als eine äußerliche Darbringung von Opfertieren, sondern es kennt auch schon den Gedanken, dass Anbetung, dass das Darbringen von Opfern Ausdruck der Verehrung ist, Ausdruck dessen, was Gott für den Opfernden bedeutet und das über seine Lippen kommt und durch sein Leben dann praktisch sichtbar seinen Ausdruck finden soll. Ich möchte euch eine Stelle dazu zeigen, wo dieser Gedanke aufgegriffen wird, Psalm 50, Vers 14 und 23. Psalm 50, Vers 14, da heißt es, opfere Gott Lob und bezahle dem Höchsten deine Gelübde. Dann heißt es in Vers 23, wer Lob opfert, verherrlicht mich. Und wer seinen Weg einrichtet, ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen. Und wir finden ähnliche Gedanken, ich nenne jetzt nur die Stellen, wer sie aufschreiben möchte und zu Hause nachschlagen, nachlesen, kann es gerne tun, Psalm 107, Vers 22 oder auch im Psalm 119, Vers 108 ist von den Opfern meines Mundes die Rede. Und das ist das, was letztendlich, wie gesagt, das Wesen der Anbetung ausmacht. Darby, er hat Anbetung folgendermaßen definiert. Die Anbetung Gottes ist beschrieben worden als die Ehre und Bewunderung, die staunende Bewunderung und liebevolle Verehrung Gottes, die ihm dargebracht wird für das, was er in sich selbst ist und was er denen bedeutet, die ihn anbeten. Oder jemand anderes hat es folgendermaßen formuliert, der Anbeter preist Gott, wie er sich in dem vollkommenen Opfer Christi geoffenbart hat und nimmt teil am Wohlgefallen des Vaters an seinem geliebten Sohn. Und so möchte ich zum Schluss nochmal ganz kurz auf Vers 6 und 7 von 2. Petrus Kapitel 2 zurückkommen. Denn da finden wir genau diesen Gedankengang beschrieben. Da heißt es euch nun den Glauben, Vers 6, denn es ist in der Schrift enthalten, sieh, ich lege in Zion einen Eckstein, einen auserwählten, kostbaren, und wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Euch nun den Glauben, denn ist die Kostbarkeit, den Ungläubigen aber der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden. Und ihr merkt in diesem ganzen Abschnitt, wie es Petrus liebt, mit Gegensätzen zu spielen. In Vers 4, das Urteil Gottes über seinen Sohn steht im Gegensatz zum Urteil der Menschen über seinen Sohn. Für Gott ist sein Sohn auserwählt und kostbar, bei den Menschen verworfen. Dann in Vers 5, geistliche Schlachtopfer, ein geistliches Haus, eine heilige Priesterschaft, die im Gegensatz zu dem steht, was wir im Alten Bund kennen, einen Tempel aus Stein, einen materiellen Tempel und materielle Opfer, die dargebracht werden. Und jetzt in Vers 6 und 7 macht er einen Gegensatz zwischen denen, die an Christus glauben und denen, die nicht an ihn glauben. Und es zeigt uns, die Person des Herrn Jesus zwingt uns zu einer Entscheidung. Entweder für ihn, oder gegen ihn. Hinsichtlich der Person des Herrn Jesus gibt es keine Neutralität. Sondern er sagt ganz klar, für die einen ist der Jesus dieser auserwählte, kostbare Eckstein, den Gott selber gelegt hat. Für die anderen aber ist er ein Stein des Anstoßes, über den sie stolpern werden, durch den sie zum Fallen kommen. Und Vers 8 am Ende sagt uns auch, genau dazu ist auch der Herr Jesus gesetzt worden. Dass wer nicht an ihn glaubt, der muss an ihm zu Fall kommen. Aber dann in Vers 7 sagt er zu den Gläubigen, euch nun, den Glaubenden ist die Kostbarkeit. Und manche Bibelübersetzungen wollen das jetzt so wiedergeben oder erklären, dass das bedeuten würde, dass damit ausgedrückt werden soll, dass einfach das Heil im Gegensatz zur Verdammnis das Teil von uns Gläubigen ist. Ich denke aber, dass dieser Gedanke zu kurz greift. Denn wir haben in Vers 4 gelesen, dass der Herr Jesus in den Augen Gottes kostbar ist. Und jetzt sagt Petrus, euch Gläubigen ist nun auch diese Kostbarkeit. Ja, das steht im Gegensatz zu den Ungläubigen. Wir bekommen Anteil an der Herrlichkeit und dem unschätzbaren Wert des Herrn Jesus durch den Glauben. Aber es bedeutet meiner Ansicht nach auch, dass wir den Herrn Jesus mit den gleichen Augen sehen dürfen, wie ihn Gott sieht. Der Herr Jesus hat für uns den gleichen unschätzbaren Wert, wie er für den Vater hat. Und als wir ungläubig waren, da waren wir dafür völlig blind. Da haben wir ihn verachtet, da haben wir ihn verworfen, da haben wir ihn für nichts geachtet. Aber jetzt durch die Gnade Gottes und durch den Glauben wurden unsere Augen geöffnet und wir dürfen den Herrn Jesus mit den Augen Gottes sehen. Und das bringt uns zur Anbetung und das findet auch den Ausdruck in unserer Anbetung. Weil wir nämlich in der Anbetung genau Gott zum Ausdruck bringen, wie kostbar der Herr Jesus für uns ist, welchen Wert er für uns hat, was er für uns bedeutet. Und das ist ein Teil dessen, was der priesterliche Dienst ausmacht. Das ist ein Teil nach Hebräer 13, Vers 15 von diesen geistlichen Schlachtopfern, die wir da bringen. Noch ganz kurz zu Hebräer 13, Vers 16, wobei ich denke, das ist selbsterklärend, das Wohltun, also anderen Gutes zu tun, anderen Güte zu erweisen und mitteilen. Hier geht es um finanzielle Unterstützung, dass wir das, was wir von Gott empfangen haben, an materiellen Gütern, an finanziellen Gütern, dass wir das anderen weitergeben. Und das sagt er, vergesst nicht. Ja, manchmal ist vielleicht die Gefahr, dass das gegenüber der Anbetung etwas unter den Tisch fällt. Dass es nicht so wertgeachtet, nicht so als für Gott wertvoll geschätzt, betrachtet wird wie die Anbetung. Aber an solchen Opfern hat Gott sein Wohlgefallen. Und ich denke, das müssen wir uns auch bewusst sein. Jedes Mal, wenn wir etwas geben für das Reich Gottes, dann tun wir damit priesterlichem Dienst. Dann ist es sozusagen ein Opfer, das wir auf den Altar legen und wo dann zu Gott ein duftender Wohlgeruch, wenn wir dieses Bild aus dem Alten Testament verwenden, zu Gott aufsteigt. Aber die Grundvoraussetzung dafür ist immer, wie gesagt, das, was wir in Römer 12 gelesen haben, dass wir uns zuerst selber Gott hingeben und uns auf den Altar legen. Und das bringt Paulus auch zum Ausdruck in diesem großen Kapitel über das Geben in 2. Korinther 8 und 9 zum Ausdruck. Und ich möchte schließen mit der Stelle, was er schreibt in 2. Korintherbrief Kapitel 8. Das sagt er in Vers 5, und nicht nur, wie wir gehofft hatten, sondern sie gaben sich selbst zuerst dem Herrn und uns durch Gottes Willen. Und da sehen wir wieder genau die Reihenfolge, zuerst dem Herrn. Und das hat dann ihre Herzen bewegt, auch für ihre notleidenden Geschwister, Gaben zu geben, mitzuteilen, diese Opfer zu bringen, die Gott genauso wohlgefällig sind. Das ist das, was den neutestamentlichen Priesterdienst ausmacht. Wir geben uns selber Gott ganz hin als Opfer. Wir beten Gott an, wir bringen Gott durch unsere Lippen, die Ausdruck sind dessen, was in unseren Herzen geschieht, Gott da. Und wir geben uns hin in Bezug auf unsere materiellen Güter und Gaben, die wir von Gott empfangen haben. Aber was uns immer dazu motiviert und die Grundlage davon ist, von allen drei Dingen, ist, dass wir zu ihm kommen. Dass wir immer mehr schmecken dürfen, wer er ist. Und dass wir ihn immer mehr in seinem Wort auch sehen dürfen, wie kostbar er ist. Wie kostbar er ist für Gott den Vater. Und dass wir auch sehen dürfen, wie kostbar der Herr Jesus für uns sein darf. Möge Gott euch und mir da immer mehr geöffnete Augen dafür schenken, dass wir den erkennen dürfen, um dann zu Gottes Wohlgefallen durch ihn wirklich unseren priesterlichen Dienst und unsere priesterliche Berufung auszuüben.